Unter dem Titel Arbeit am Mythos beschäftigt sich die zentrale Ringvorlesung der Universität im laufenden Semester mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Mythos. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Sebastian Günther zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Sein Vortrag trug den Titel Kain und Abel, die feindlichen Brüder als Archetypus und literarisches Motiv in der arabisch-islamischen Kultur. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Annette, vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank Ihnen, dass Sie sich für die feindlichen Brüder in der Literatur und nicht auf dem Fußballfeld entschieden haben. Mythen sind Geschichten, die zumeist in einem kosmischen Rahmen verankert sind. Sie erzählen von einer übernatürlichen Kraft oder Macht, die auf die Natur und den Menschen einwirkt. Durch diese Verbindung von individuellen Ereignissen mit dem Kosmischen künden Mythen von Begebenheiten, die nicht an eine bestimmte Zeit oder einen festgelegten Ort gebunden sind. Mythen drücken deshalb in einem hohen Maße Realitäten und Wahrheiten aus, die einen typischen beziehungsweise symbolischen Charakter tragen. Durch die erzählerische Verknüpfung von Individuellem mit Universellem generieren Mythen Bedeutungszusammenhänge, die geeignet sind, den Menschen Orientierungshilfen und Lebensanleitung zu gewähren. Besonders kennzeichnend ist bei diesem Entwicklungsgang, dass Mythen die erfahrene Welt nicht nur beschreiben oder erklären, sondern grundsätzliche archetypische Merkmale und Paradigmen der erfahrenen Welt offenlegen. Dies geschieht vor allem dann, wenn sie eine Histoire sacrée, eine göttliche oder übermenschliche Enthüllung schildern, um mit den Worten des Mythenforschers Mirja Iliad zu sprechen. Doch erst die wiederholte Erzählung und Überlieferung eines mythischen Geschehens überschreitet dieses mythische Geschehen die Schwelle von der göttlichen zur profanen Welt. Es ist die lebendige Tradition, die einen Mythos zu einem Geschehen werden lässt, dem die Menschen zugestehen, sich in den Kindheitstagen der Menschheit so oder so ähnlich ereignet zu haben. Unsere Ringvorlesung zur Arbeit am Mythos, für deren großartige Idee und Organisation ich an dieser Stelle, ich denke sicherlich in unser aller Namen, Frau Professor Zgoll und Herrn Professor Kratz sehr herzlich danken möchte. Diese Ringvorlesung hat in den vergangenen Wochen eine Vielfalt von Kulturen und Religionen verschiedener Epochen in die Arbeit am Mythos einbezogen. Es stellt sich deshalb ganz natürlich die Frage, welche Bedeutung Mythen in der Glaubens- und Vorstellungswelt des Islams besitzen, beziehungsweise ob sie in der jüngsten unter den großen monotheistischen Religionen überhaupt eine Rolle spielen. Welche Aussagen zum Mythos finden sich beispielsweise im Koran, der Offenbarungsschrift der Muslime? Begegnen uns Mythen überhaupt im arabisch-islamischen Schrifttum und wenn ja, in welcher Form? Spielen Mythen heute noch eine Rolle im Leben moderner Muslime? Im Rahmen unserer heutigen Expedition in die Welt der Mythen können wir diese weitreichenden Fragestellungen nur ansatzweise behandeln. Wir wollen uns dem komplexen Thema Mythos und Islam deshalb nähern, indem wir einem konkreten Mythos und Archetypus, dem von Kain und Abel, den feindlichen Brüdern in der arabisch-islamischen Kultur und Literatur, nachspüren bzw. diesen untersuchen. Dabei wird der erste Teil der Vorlesung zunächst einige prinzipielle Probleme im Verhältnis von Mythos und Islam ansprechen. Diese Informationen werden die historisch bedingte Hypersensibilität des Islams gegenüber dem Mythos, um mit den Worten eines bekannten amerikanischen Arabisten zu sprechen, Jaroslav Sietkiewicz, wir werden diese Hypersensibilität des Islams gegenüber dem Mythos in den Blickpunkt rücken. Dem folgen Überlegungen zum Konflikt der feindlichen Brüder als einem Urmotiv menschlicher Verhaltens- und Vorstellungsmuster, welches in den Mythen, Legenden, Märchen und Erzählungen von so auffallend vielen Völkern, Kulturen und Religionen seit alters eine wichtige Rolle spielt. Der Hauptteil unserer Ausführungen ist dem Fortleben und Wandel des Mythos von den feindlichen Brüdern im arabisch-islamischen Gewand gewidmet. Hierbei werden zunächst die Spezifika der Aussagen zu Kain und Abel im Koran vorgestellt, die Komplexität und das kreative Potenzial, das dem Urmotiv des Bruderzwistes innewohnt, werden dann weiter akzentuiert durch Einblicke in ausgewählte klassische und moderne Werke der arabischen Literatur, welche diesen Mythos als universelle menschliche Erfahrung und als literarisches Gleichnis in eindrucksvoller Weise thematisieren. Zunächst also zur Frage des Verhältnisses von Mythos und Islam. Die von Mohammed, dem aus Mekka stammenden Propheten, ab dem Jahre 610 und sich bis zu seinem Tode im Jahre 632 erstreckende Kommunikation der koranischen Offenbarung war in ihrer Grundaussage ganz konkret. Mohammed forderte seine Landsleute und alle Menschen auf, ihren frevlerischen Lebenswandel aufzugeben und fortan ein gottgefälliges Leben zu führen. Sie sollten sich zum Islam bekehren. Dem Sinn des arabischen Wortes Islam entsprechend bedeutete dies, alle menschlichen Lebensbereiche dem einen und einzigen Gott, Allah, unterzuordnen und sich Gott vollständig hinzugeben. Der islamische Anspruch, dass der Koran die chronologisch letzte und mit Blick auf die von den früheren Propheten überbrachte Offenbarungen einzig wahre und vollständige Offenbarung Gottes darstelle, erkennt die früheren Propheten und Gottesgesandten zwar hochachtungsvoll an, allerdings verweist die koranische Offenbarung diese früheren Propheten und die von ihnen verkündeten göttlichen Botschaften, einschließlich Tora und Evangelium, wie das Alte und das Neue Testament im Koran genannt werden, auf den Platz der offenbarungsgeschichtlich abrogierten, das heißt in ihrer Gültigkeit durch den Koran aufgehobenen heiligen Schriften. In letzter Konsequenz bedeutet das auch, dass kein wirkliches Interesse seitens der Muslime in jener frühen Zeit an historischen und legendären Geschehnissen bestand, die sich vor der koranischen Offenbarung ereigneten und welche keinen unmittelbaren Bezug zur Botschaft des Korans besaßen. Die historische Zeit, die für Muslime der frühen Periode wirklich zählte, beginnt erst mit dem Islam. Eine Tatsache, die sich unter anderem in der Einführung der islamischen Zeitrechnung im Jahre 622 augenfällig manifestierte. Aufgrund dieses islamischen Welt- und Geschichtsverständnisses wird der Zeitraum vor der koranischen Offenbarung als die Zeit der Unwissenheit, arabisch Jahiliya, bezeichnet. Wobei der Begriff Jahiliya die Unkenntnis, aber auch die bewusste Ignoranz im Hinblick auf den einen Gott, Allah, ausdrückt. Diese im Islam dogmatisch argumentierte, distanzierte Haltung zur vorislamischen Geschichte und ihren Geschichten erstreckt sich auch auf die Mythen. In den Mythen bedeutende Zeugnisse universeller menschlicher Erfahrungen zu sehen, ist somit im Islam aus religiös-theologischer Sicht problematisch. Kurz gesagt, Mythen und koranische Offenbarung sind im islamischen Verständnis zwei Definitionen und Gedankenmodelle, die sich gegenseitig ausschließen. Das wird unter anderem in Kapitel 25, Vers 5 des Korans deutlich, wo von Ungläubigen die Rede ist, das heißt von den polytheistischen Einwohnern der Stadt Mekka, die Mohammeds Anspruch, ein Prophet zu sein, dadurch diskreditieren zu versuchten, indem sie behaupteten, Mohammed kommuniziere doch gar keine göttliche Offenbarung, sondern lediglich, Zitat, die Mythen der Altvorderen. Der entsprechende koranische Text lautet, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِكْتَدَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Übersetzt heißt das, sie, das heißt die Gegner Mohammeds, behaupteten, diese Mythen bzw. Geschichten aus den Schriften der Vorfahren hat er, Mohammed, sich aufgeschrieben. Sie werden ihm morgens und abends diktiert. Zitat Ende. Die Antwort, welche die muslimischen Dogmatiker auf diese fundamentalen Vorwürfe der Gegner Mohammeds geben, ist die, dass Mohammed keinerlei Mythen und Geschichten hätte aufschreiben können, da er des Lesens und Schreibens unkundig gewesen sei. Der Prophet des Islams sei, wie es in diesen islamischen Quellen ferner heißt, der einzige unter allen Propheten, der die göttliche Offenbarung des Korans vollkommen rein und unbeeinflusst von irdischer Lektüre und Bildung empfangen und überbracht habe. Es ist hier nicht der Ort, um der Frage nachzugehen, ob der Prophet Mohammed nun tatsächlich lesen und schreiben konnte oder nicht. Festzuhalten ist aber, dass im Ergebnis dieser frühesten Polemik gegen die koranische Botschaft eine Doktrin entstand, die bis heute zu den zentralen Glaubensvorstellungen im Islam zählt. Die Auffassung nämlich, dass der Prophet Mohammed des Lesens und Schreibens unkundig gewesen sei, wobei diese Illiteralität nicht als Mangel, sondern als ein besonders edler Vorzug Mohammeds erachtet wird. Diese fehlende Schreib- und Lesekenntnis des Propheten des Islams zeichne Mohammed gegenüber allen früheren Propheten aus und sei zudem der beste Garant für den göttlichen Ursprung des von ihm überbrachten Gotteswortes, des Koran. Während im Islam die Mythen und die Legenden der alten Welt im Allgemeinen auf wenig Interesse stoßen, besitzen die im Koran enthaltenen biblischen Geschichten hingegen einen hohen Stellenwert. Bei diesen biblischen Erzählungen im Koran handelt es sich um Geschichten, welche Kernaussagen der biblischen Schöpfungsgeschichte und zahlreiche Episoden der jüdisch-christlichen Offenbarungs- und Heilsgeschichte enthalten. Aufgrund der grundsätzlichen Anerkennung der früheren Offenbarungen und Propheten durch den Islam einerseits und wegen des hohen Lehr- und Vorbildcharakters dieser biblischen Geschehnisse andererseits spielen die biblischen Erzählungen im Koran eine zentrale Rolle in der muslimischen Gedankenwelt. So berichtet die koranische Schöpfungs- und Heilsgeschichte von Adam, dem ersten Menschen, und seiner Frau, deren Name im Koran allerdings nicht genannt wird. Erwähnt werden der Sündenfall, die Vertreibung Adams und seiner Frau aus dem Paradies und schließlich die beiden Söhne Adams, die im Koran ebenfalls namenlos bleiben. Erst die mittelalterlichen muslimischen Kommentatoren des Korans identifizieren die Söhne Adams als Habil und Qabil. Das heißt, sie assoziieren sie mit den arabischen Namen des berühmten biblischen Bruderpaares Abel und Kain. Hierbei ist anzumerken, dass die arabischen Quellen tatsächlich den jüngeren Bruder Abel, arabisch Habil, immer vor dem älteren Kain bzw. Qabil nennen, während in der jüdisch-christlichen Tradition die Reihenfolge Kain und Abel üblich ist. Die Mehrheit der muslimischen Kommentatoren bestätigt ausdrücklich, dass es sich bei der Erwähnung von Abel und Kain im Koran um die leiblichen Söhne Adams handele. Auch der biblische Bezug wird vermerkt. Einige Kommentatoren sind allerdings der Auffassung, dass diese Brüder zwei Männer von den Leuten des alten Israel gewesen sein müssten. Denn es könne nicht wirklich sein, so argumentieren sie, dass einer der Söhne von Adam, der im Islam glorifiziert und zu den Propheten gezählt wird, einen schändlichen Brudermord begangen haben sollte. Der Brudermord steht dann auch im Zentrum des Interesses der meisten muslimischen Kommentatoren zu diesen Aussagen im Koran. Bevor wir uns den koranischen Text zu Kain und Abel genauer ansehen, sind einige Bemerkungen zu dem Urmotiv und Mythos der feindlichen Brüder angebracht, das in so vielen Religionen, Kulturen und Literaturen der Welt zum festen Erzählgut gehört. Nur einige wenige Beispiele sollen dies illustrieren. In der altägyptischen Mythologie etwa ist von den Göttern Osiris und Seth die Rede. Seth tötet den friedfertigen Bruder Osiris, den tüchtigen und klugen Freund der Hirten und Herden, aus Neid auf dessen Macht und Beliebtheit. In der griechischen Mythologie verfeinden sich die Brüder Atreus und Thyestes im Streit um den Thron von Mykene. Als die Frau des Atreus von dessen Bruder verführt wird, setzt Atreus seinem Bruder Thyestes die Leiber von dessen Söhnen als Mahl vor, um sie für die ihm angetane Schmach zu rächen. Im altiranischen spirituellen Denken trachten Zwillingsbrüder im Kampf um die Aufteilung der Welt einander nach dem Leben. Und in den isländischen Götter- und Heldensagen wird Balder, der Gott des Lichts und der Güte, von seinem blinden Zwillingsbruder Höder auf tragische Weise getötet. Auch mehrere arabische Erzähltexte und Elegien aus vorislamischer Zeit zu den Kampf- und Schlachttagen der alten Araber halten den Verlust brüderlicher Liebe und den blutigen Brüderzwist im Kampf um Macht und Ansehen auf eine Weise im kollektiven Gedächtnis der Araber wach, die diese Geschehnisse zum Mythos stilisieren. In der Bibel finden sich gleich mehrere mythische und historisch belegbare feindliche Brüderpaare. Im ältesten und prominentesten Bruderzwist, dem zwischen Kain und Abel, entspinnt sich der Streit an der Frage, welcher der beiden Brüder Gott das beste Opfer darbringt. Kain, der als Ackerbauer, wie es heißt, einige Früchte des Feldes offeriert, oder Abel, der als Hirte die fetten Stücke von den Erstlingen seiner Schafherde opferte. Da Gott Kains Opfer ablehnt, erschlägt Kain verbittert und zornig über Gottes Zurückweisung seinen Bruder Abel. Zur Strafe verurteilt Gott Kain dazu, auf Erden heimatlos als Flüchtling umherzuirren. Dieser von einigen Lesern der Bibel wörtlich, von anderen symbolisch verstandene erste Mord der Menschheitsgeschichte repräsentiere den aus den alten Naturmythen bekannten Kampf der Sonne gegen die Nacht. Das zumindest meint der bekannte ungarische Orientalist des 19. Jahrhunderts Ignaz Goldzier in seiner klassisch gewordenen Untersuchung der Mythos bei den Hebräern. Im Sinne der vergleichenden Religionswissenschaft sieht Goldzier in dem Ackerbauern Kain damit eine Solargestalt, welche den Hirten Abel, der den dunklen Nacht- und Wolkenhimmel verkörpere, überwältigt. Dass der Name Kain bzw. Kain im Hebräischen sowohl Speer als auch Schmied bedeutet, obwohl die Etymologie des Wortes nicht restlos geklärt ist, lässt Kain darüber hinaus sowohl als einen Repräsentanten der Technik als auch des Kampfes erscheinen. Abel bzw. Hebel im Hebräischen wiederum bedeutet Wind oder Windhauch, was für die Nomaden in alter Zeit nicht nur den direkten Zusammenhang zum schützenden Nacht- und Himmelszelt hergestellt haben mag, sondern damit auch Friedfertigkeit und Schutz symbolisiert. Zwei weitere Erklärungsmodelle für das Grundmotiv der feindlichen Brüder hält die Psychoanalyse bereit. Nach der Auffassung von Sigmund Freud nämlich spiegelt das Verhältnis von Vätern und Söhnen sowie feindlichen und freundlichen Brüdern grundlegende Paradigmen in den Vorstellungen und Verhaltensweisen der Menschen wider. Der Extremfall, die ersehnte oder umgesetzte Ermordung des Vaters oder Bruders, komme dabei der Tötung all dessen gleich, was man ist, aber nicht sein will. C.G. Jung wiederum sieht die rivalisierenden Brüder in Verbindung mit Prozessen in der menschlichen Seele, wobei der jüngere Bruder die vernachlässigte Seelenfunktion darstelle. Die koranische Version des Kain- und Abel-Konflikts ist in Kapitel 5, Verse 27 bis 32 des Korans enthalten. Hier lesen wir, und es sei noch einmal angemerkt, dass die Namen der beiden Söhne Adams hier nicht erwähnt werden, Folgendes. Trage ihnen, das heißt den Menschen, auch die Geschichte von den beiden Söhnen Adams wahrheitsgemäß vor, damals, als sie ein Opfer darbrachten. Von einem von ihnen wurde es bei Gott angenommen, vom anderen nicht. Der Letztere sagte, totschlagen werde ich dich. Sein Bruder erwiderte, Gott nimmt nur von den Gottesfürchtigen etwas an. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken. Ich fürchte den Herrn der Menschen in aller Welt. Eher möchte ich, dass du meine und deine Sünde auf dich lädst und so einer von den Insassen des Höllenfeuers wirst. Das ist der Lohn der Frevler. Da legte ihm seine Seele, das heißt die Seele des Bruders, dessen Opfer nicht angenommen wurde, nahe, seinen Bruder zu töten. So tötete er ihn und wurde infolgedessen einer von denen, die den Schaden haben. Gott schickte nun einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die Leiche des Bruders verbergen könne. Er, das heißt Kain, rief, Wehe, war ich nicht imstande, so klug zu sein wie dieser Rabe und die Leiche des Bruders zu verbergen? Er empfand nun Bedauern über das, was geschehen war und nicht mehr zu ändern war. Aufgrund dieses Brudermordes haben wir, das heißt Gott, den Kindern Israels vorgeschrieben, dass, wenn einer jemanden ohne Grund tötet, es so sein soll, als ob er die Menschen alle getötet hätte. Und wenn einer jemanden am Leben erhält, soll es so sein, als ob er die Menschen alle am Leben erhalten hätte. Zitat Ende. Diese Darstellung im Koran weist zu ihrem biblischen Gegenstück einige signifikante Unterschiede auf. Der erste Unterschied ist ein struktureller und betrifft Abel. Denn der Bruder, der als Abel zu identifizieren ist, sagt im Koran ausdrücklich, dass er sich weder verteidigen noch seinerseits den Aggressor angreifen werde. Abel unterlässt dies, da er gerecht handelt und nur Gott fürchtet. Abel legt sein Schicksal vollkommen in Gottes Hand. Kains Seele hingegen drängt ihn, den Mord zu begehen. Auch diese Veranlagung wird geradezu schicksalhaft dargestellt. Der zweite Unterschied betrifft die Weiterführung des Mythos nach Abels Tod und die moralische Wertung der Bluttat Kains. Kain weiß den toten Bruder nicht zu verbergen. Er trägt ihn, wie die späteren Koranexegeten wissen, sogar tagelang mit sich herum, bis er von dieser Last durch das Vorbild eines Raben, einer altarabischen Metapher für den Tod, erlöst wird. Diese islamische Entwicklung des Mythos stellt den Mörder nicht ausschließlich als einen hasserfüllten Menschen dar, der sich durch das gewaltsame Töten eines unliebsamen Gegners entledigt, sondern als einen Menschen, der nach der Tat an diesem Körper festhält. Erst als ihm bewusst wird, dass er den Toten bestatten muss, kommt tiefe Trauer auf. Mehr noch, im Einklang mit der im Koran an mehreren Stellen genannten göttlich gebotenen Pflicht, menschliches Leben zu achten und zu erhalten, bereut Kain nun den Brudermord. Die dritte Besonderheit ist eine stilistische. Denn im Gegensatz zum narrativen Text in der Bibel sind wesentliche Teile dieser koranischen Handlung in wörtliche Rede gefasst. Diese wörtliche Rede besticht durch ein hohes Maß an Lebendigkeit und Wirklichkeitsnähe. Wenngleich die Dramatik, die die biblische Version mit ihrer flüssigen, aus der Sicht eines allwissenden Erzählers wiedergegebenen Darstellung auszeichnet, im Koran nicht präsent ist. Ein vierter und letzter Punkt betrifft die Chronologie und kontextuelle Einordnung der Abel- und Kain-Geschichte innerhalb des Korans. Während der erste Brudermord der Menschheit gleich im ersten Buch der Bibel, der Genesis, unmittelbar nach dem Sündenfall und der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies berichtet wird, wird diese Episode im Koran erst im Kapitel 5 geschildert. Sie ist hier Bestandteil einer Kette von aufeinanderfolgenden Episoden zur Offenbarungs- und Heilsgeschichte bzw. zur Geschichte des alten Israel, die den Menschen als Mahnung und als eine Lehre verkündet werden. In dieser Liste zentraler koranischer Unterweisungen anhand von Beispielen aus der Heilsgeschichte ist die koranische Lektion von den feindlichen Brüdern ein tragender Bestandteil. Man gewinnt sogar den Eindruck, dass die Themenfolge in diesem Abschnitt auf die Geschichte der Söhne Adams als einem erzählerischen Höhepunkt hinführt. Diese Themenfolge erzeugt beim Leser zusätzliche Spannung und Aufmerksamkeit, welche die moralische Botschaft des Bruderkonflikts im Koran auf eine Weise hervorhebt, die diese Botschaft in den soziokulturellen Kontext des alten Arabien zur Zeit der koranischen Offenbarung sowie in die Grundsatzkonzeptionen des Islams einpasst. Soweit zum Koran. Unter den nachkoranischen arabischen Quellen des Mittelalters finden sich Werke verschiedener Genres, die Geschwisterkonflikte thematisieren. Hierzu gehören die unter Muslimen sehr populären Bücher mit Geschichten zu den vorislamischen Propheten, aber auch exegetische sowie historische und schöngeistig-literarische Bücher, die auch die Abel- und Kain-Geschichte referieren. Die muslimischen Autoren berichten dabei unter anderem, dass Abel und Kain Zwillingsschwestern hatten, wobei jeder Bruder die Schwester des anderen Bruders hätte heiraten sollen. Als Kain jedoch seine eigene, schönere Schwester beanspruchte, brach ein Streit zwischen den Brüdern aus. Dieser Streit um die schönere Frau sei, wie einige muslimische Autoren meinen, der wahre Grund für den Brudermord. Auch wenn die Frage der Opfergabe der letzte äußere Anlass dazu war. Der sexuelle Aspekt des Streites unter Brüdern bzw. das Urmotiv von der Frau als Streitobjekt, das auch Freud betont, rückt in diesen mittelalterlichen arabischen Darstellungen zu Abel und Kain in den Vordergrund. Ein historischer Bruderkrieg aus der klassischen Periode des Islams, der in der arabisch-islamischen Kultur einen geradezu mythischen Charakter angenommen hat, ist der Streit zwischen zwei Söhnen des berühmten Abbasiden-Kalifen Harun al-Rashid, jenem legendären Kalifen aus dem 8. Jahrhundert also, der in Europa auch aus der Märchensammlung Tausend und eine Nacht bekannt ist. Bei diesen Auseinandersetzungen geht es um Amin, dem eher pragmatischen Sohn des Kalifen Harun, sowie dem hochintellektuellen Bruder Ma'mun, einem anderen Sohn, den der Kalif mit einer Sklavin gezeugt hatte. Die Erinnerung an dieses ungleiche Bruderpaar, gewissermaßen den historischen Prototypen der feindseligen Brüder im Islam, ist aufgrund ihrer detaillierten Erwähnung in mehreren zentralen Geschichtswerken bis heute erhalten. Neben dem Kampf um die Herrschaft wurde die Feindschaft zusätzlich genährt durch die alte Rivalität zwischen dem Irak einerseits, mit dem sich Amin durch seine Hauptstadt Bagdad und seine Hinneigung zum Arabertum eng verbunden fühlte, und Persien andererseits, das die Hochburg Ma'muns bildete. Der Streit dieser Brüder gilt somit auch als ein Symbol für den grundsätzlichen Konflikt zwischen den arabischen und den iranischen Elementen in Kultur und Geschichte der islamischen Frühzeit. Er steht darüber hinaus aber auch exemplarisch für die in der arabischen Literatur oft thematisierte Geschwisterrivalität im Streben um Anerkennung durch den Vater. Rivalisierende Brüder bilden bekanntermaßen auch den inhaltlichen Ausgangspunkt und die grundlegende Erzählstruktur zahlreicher Märchen. Im arabischen Raum sind in dieser Hinsicht vor allem die Märchen aus den Maghreb-Ländern und aus Syrien hervorzuheben. In diesen Märchen wird üblicherweise die Geschichte von drei, sechs oder sieben Söhnen eines Königs oder Kaufmanns erzählt, wobei die älteren Brüder versuchen, den Jüngsten, der in einer bestimmten Weise besonders ist, zu töten. Auch der soeben erwähnte Konflikt der Prinzen Amin und Ma'mun im Streit um das Kalifenamt wird in mehreren arabischen Märchen nacherzählt. Die Bruderrivalität als literarisches Motiv ist zudem in den aus Palästina stammenden Beduinengeschichten greifbar. Enno Littmann, ein Orientalist, der von 1914 bis 1917 den Lehrstuhl für Orientalistik hier in Göttingen innehatte, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in jenen Geschichten das alte Josef-Motiv neu auflebt, nachdem der jüngste Bruder auf wundersame Weise vom Tode errettet wird. Spannend und von kreativer Frische getragen ist die Art und Weise, wie der Bruderkonflikt in einigen Werken der modernen arabischen Literatur und auch des Theaters weiterentwickelt wurde. Dieser Thematik wollen wir uns nun im letzten Teil des Vortrages widmen, wobei wir uns auf ein Buch des Nobelpreisträgers für Literatur, Naguib Mahfouz, beschränken. Naguib Mahfouz verfasste einen Roman mit dem Titel »Die Kinder unseres Viertels«, der erstmals im Jahre 1959 erschien und seitdem in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Das Buch erzählt die Geschichte eines Stadtviertels und seines Gründervaters, des geheimnisvollen Gabalawi, dessen Name so viel bedeutet wie »der mächtige Herrscher vom Berge«. Obgleich Gabalawi der Stammvater des Viertels ist, hat ihn seit undenklichen Zeiten niemand mehr gesehen. Dennoch leitet er, wie mit unsichtbarer Hand, das Schicksal seiner Kinder und Kindeskinder. Der mächtige Mann vom Berge, Gabalawi, wohnt in einem großen Haus, das von hohen Mauern umschlossen ist und einen paradiesischen Garten besitzt. In diesem Haus wohnten einst auch Gabalawis 5 Söhne, einschließlich sein jüngster Sohn, Adham, und dessen Frau. Doch die beiden wurden des Hauses verwiesen, nachdem dieser Sohn, Adham, zunächst von seinem älteren Bruder, Idris, bedrängt und schließlich von seiner schwangeren Frau dazu überredet worden war, einen Blick in Gabalawis verbotenes Buch mit den 10 Geboten der Stiftung des Anwesens zu werfen, um daraus Wissen über die Zukunft zu erlangen. Vertrieben aus dem Paradies des Hauses bewohnen Adhams Nachkommen nun das Viertel. Doch Wächter und Verwalter machen den Menschen im Viertel das Leben schwer und unterdrücken sie. Gegen diese Peiniger und Despoten lehnen sich immer wieder weitsichtige Führer auf, das heißt literarische Figuren, deren Charakterisierung im Roman auf Moses, Jesus und Mohammed und somit auf die Offenbarungsgeschichte im islamischen Verständnis hindeuten. Doch am Ende des Buches erscheint zur Überraschung des Lesers noch ein neuer prophetischer Führer, ein Magier und Wissenschaftler, der die Missstände im Viertel mit seinen Mitteln beseitigen will. Der Wissenschaftler wird am Ende des Romans getötet. Doch von nun an existieren nicht nur die göttlichen Gebote, sondern auch ein Buch des Wissens, geschrieben von einem Menschen, der darin alle Geheimnisse seiner Kunst und seiner Waffen aufgezeichnet hat. Zusätzliche Brisanz gewinnt diese Angelegenheit dadurch, dass dieser Wissenschaftler den mächtigen Herrscher vom Berge getötet haben soll. Der Leser fragt sich, ob nun eine Situation eingetreten ist, in welcher der Glaube durch das Vertrauen auf Wissen und Wissenschaft vollkommen verdrängt werden könnte. Der Roman »Die Kinder unseres Viertels« war eine Art Auftragswerk für die bedeutendste ägyptische Zeitung Al-Ahram. Doch konservative islamische Kräfte hatten ihr Veto gegen die Drucklegung eingelegt, sodass die Publikation des Romans in Buchform nicht in Kairo, sondern in Beirut in einer Auflage herauskam, die in Ägypten nicht vertrieben werden durfte. Offenbarungsgeschichtliche und mythologische Themen literarisch frei umzusetzen, ist in einigen islamisch geprägten Gesellschaften bis heute keine einfache Sache. Wir erinnern uns auch an das, was eingangs zur Stellung von Mythos und Islam gesagt wurde. Dessen ganz ungeachtet brilliert dieser Roman aus dem modernen Ägypten durch seine besondere erzählerische Schönheit, die Kraft seiner symbolhaften Sprache und die spannende literarische Verarbeitung zentraler Vorstellung monotheistischer Glaubenswelten. Diese generelle Einschätzung trifft auch auf den Mythos der feindlichen, ungleichen Brüder zu, der uns im Roman gleich zweimal begegnet, nämlich in den Gestalten der Brüder Adham und Idris sowie in Adams Söhnen Humam und Kadri. Die Struktur dieser Konflikte und die psychologische Interaktion der Brüder gewinnen in der Darstellung von Naguib Mahfouz zusätzlich dadurch, dass sich in diesen Figuren verschiedene Archetypen und Motive überlagern. So trägt Adam, der Sohn des Herrschers vom Berge, nicht nur Grundeigenschaften von Adam, dem ersten Menschen, in sich. Seine Namensform, bestimmte Aspekte seines Charakters sowie zahlreiche Details der Handlung rufen beim Leser diese Assoziation unmittelbar hervor. Dieser Adam verkörpert auch Abel und damit Tugend und Rechtschaffenheit, ja, den Idealtypen des Menschen überhaupt. Aber auch Adams Bruder Idris ist nicht nur der böswillige Verführer oder Gegner Adams, der dazu anstiftet, gegen Gabalawis Willen zu handeln, sodass dieser Adam und seine Frau aus dem großen Haus verbannt. Idris ist auch der Rebell gegen etablierte Normen, der andere schmerzhaft an ihre eigenen Fehler erinnert. Idris sagt zum Beispiel zu seinem Bruder Adam, Zitat: Du hast mich, Adam, aber nicht, weil ich der Grund dafür war, dass du aus dem Paradies des Hauses vertrieben wurdest, sondern weil ich dich fortwährend an deine eigene Schwäche erinnere. Diese Selbstcharakterisierung verknüpft die Gestalt des Idris mit Mephistopheles im Sinne von Goethes Faust, dem Geist also, der stets verneint und der Böses will, aber letztlich Gutes schafft. Dieser Idris, der im Übrigen zwar den gleichen Namen trägt wie der im Koran genannte Prophet und Weise Idris, der Wegweiser und Lenker der Menschen, ansonsten aber nichts mit diesem Propheten gemein hat, der Idris im Roman von Mahfouz steht für die Schwierigkeiten des menschlichen Lebens, die überwunden werden können, sobald der Mensch diese erkennt. Mit der Dreifachfigur des Kain, Idris, Mephistopheles entwickelt Naguib Mahfouz folglich eine literarische Idee weiter, die eine lange Tradition in der Weltliteratur hat. Der mythische Bruderkonflikt zwischen Abel und Kain begegnet im Roman ein zweites Mal in Adams Söhnen Humam und Kadri. Dabei verkörpert der streitlustige Kadri den Rebellen schlechthin. Dieser Kadri, Repräsentant des biblisch-koranischen Kain, ist einerseits voller Bewunderung für seinen Großvater, den Herrscher vom Berge. Andererseits ist er dessen schärfster Kritiker. Denn angesichts der ausweglosen Situation in der Welt, die von Gewalt, Elend und Unterdrückung gekennzeichnet ist, bezweifelt Kadri nicht nur die dem Herrscher vom Berge zugeschriebene Macht und Gerechtigkeit, sondern er nennt ihn sogar einen Tyrannen. Doch Kadri ist ebenso von der starken Energie seines Onkels Idris fasziniert, dessen aufbegehrende Kraft in ihm fortlebt, selbst wenn jener für alle menschlichen Leidenschaften und Unzulänglichkeiten steht. Im Gegensatz dazu hat der sensible und gottesfürchtige Humam, die zweite Abel-Figur im Roman, keinen Sinn für das weltliche Leben. Er ist nur von dem Wunsch beseelt, den mächtigen Herrn vom Berge endlich zu sehen. Deshalb überrascht es nicht, dass es Humam ist, dem der Herrscher vom Berge als einzigem der Menschenfamilie erlaubt, in das Paradies des großen Hauses zurückzukehren. Aus Neid auf diese besondere Gunst ermordet Kadri den Bruder im Streit. Doch als er den toten Körper in der Wüste verstecken will, erfüllt ihn, wie schon den koranischen Kain, tiefe Reue über seine Bluttat. Naguib Mahfouz kehrt mit diesen Figuren einerseits zu einer Erzählung zurück, die sich, wie wir gesehen haben, im Koran findet und die einen genuinen Bestandteil des islamischen Erbes darstellt. Mahfouz betont dabei besonders die religiös-moralischen Inhalte der islamischen Abel- und Kain-Geschichte. Andererseits führt der auf Arabisch schreibende Muslim Naguib Mahfouz hier eine literarische Entwicklung des Motivs der feindlichen Brüder fort, die in der europäischen Literatur mit der Barockzeit verbunden ist und die ihre Früchte in der Zeit der Aufklärung und vor allem der Epoche des Sturm und Drang trug. Denn bei Naguib Mahfouz sind weder Abel noch Kain ausschließlich gut oder böse. Mahfouz erreicht diese Nuancierung dadurch, dass er die Seelenkonflikte der beiden Brüder bei seiner Bearbeitung dieses Mythos in den Vordergrund rückt. Kadri bzw. Kain ist in diesem ägyptischen Roman nicht mehr nur, wie in der Literatur der Aufklärung, ausschließlich verdammungswürdig. Er hat auch Gewissensbisse und ist von einer inneren Verstörtheit gekennzeichnet, die dem Leser ein gewisses Mitgefühl abnötigt. Der Autor gesteht Kain, wie es im Koran vorgezeichnet ist, auch Reue zu. Er schildert ihn teilweise als introvertiert, voller innerer Unruhe und Anspannung. So wie dies im Jahre 1757 bereits die deutsche Schriftstellerin Margareta Klopstock für die Figur des Kain in ihrem literarischen Hauptwerk im Drama Der Tod Abels tat. Mahfouz scheint beim Leser sogar ganz bewusst ein größeres Interesse für die geistige Verfassung des Mörders Kadri als für die des frommen Humam hervorrufen zu wollen. Unentwegt kommt Kadris Stärke und das gewaltige Feuer seines Temperaments zum Vorschein, nicht nur im Verhältnis zu dem hübschen Mädchen Hind, das er liebt. In dieser Hinsicht steht Naguib Mahfouz Lord Byron nahe, der in seinem berühmten romantisch-epischen Gedicht mit dem Titel Kain aus dem Jahre 1821 die Figur des Kain zu einem Prometheus-gleichen Kämpfer gegen Falschheit und Unterdrückung sowie einem faustischen Sucher nach Wahrheit umgestaltete. Byrons Verständnis des alten Mythos von den feindlichen Brüdern und insbesondere seine alternative Zeichnung des Kain bewirkten im Übrigen, dass der Engländer Byron zu seinen Lebzeiten der Gotteslästerung beschuldigt und sein Werk durch christliche Eiferer verdammt wurde. Der Ägypter Mahfouz hatte sich der exakt gleichen Vorwürfe aus islamisch-fundamentalistischen Kreisen zu erwehren. Kommen wir zum Schluss. Drei Punkte sind hier zusammenfassend zu nennen. Erstens sei noch einmal betont, dass Mythen menschliche Ausdrucksformen darstellen, die geeignet sind, mit erzählerischen Mitteln eine universale Lebensdarstellung und Weltauslegung zu vermitteln, ohne dafür rationale Beweise erbringen zu müssen. Auch die islamische Religion kennt verschiedene Kategorien von Mythen und hat diese in ihre religiös-kulturelle Vorstellungswelt integriert. Dies ist festzuhalten, obgleich aus dogmatischer Sicht an der Zeit vor dem Islam, die insgesamt als die Zeit der Unwissenheit gilt, kein wirkliches Interesse besteht. Zweitens. Einer der alten Mythen, die auch im Islam weiterleben, ist der von den feindlichen Brüdern. Dieses archetypische Motiv eines Geschwisterstreites drückt in literarischen Texten generell vor allem das Konfliktpotenzial menschlicher Gefühle aus. Dazu gehören zum Beispiel Enttäuschung, Neid und Eifersucht, in deren Folge oft Schmerz und Wut entstehen. Diese negativen Empfindungen können zu Feindseligkeiten und Hass führen und manchmal mit Mord und Totschlag enden. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Es geht um Macht und Ansehen, um eine Frau oder schlichtweg um die Anerkennung durch eine Autorität, den Vater etwa oder durch Gott. In der arabisch-islamischen Kultur dient der mythische Kain- und Abel-Konflikt deshalb, wie in anderen Kulturen und Religionen auch, vor allem als Ausdruck und Spiegel des personifizierten moralisch-ethischen Zweikampfes zwischen Gut und Böse. Interessanterweise besticht die Darstellung dieses Bruderkonflikts im Koran aber besonders dadurch, dass sie menschliche Empfindungen unkompliziert, ohne geheimnisvolle Metaphorik und in sparsamen Dialogen und Monologen vermittelt. Diese direkten Reden offenbaren, dass der Mensch, eben weil er Mensch ist und nicht Gott, Fehler macht und sogar schwere Sünden begeht. Doch der beispielhafte Mythos von Kain und Abel im Koran lässt auch erkennen, dass die Fehlerhaftigkeit des Menschen offenbar schicksalhaft geleitet ist. Gott wacht und urteilt über das Gute wie über das Böse. Tiefe Gottgläubigkeit geht im traditionellen Islam deshalb Hand in Hand mit festem Gottvertrauen und der Bereitschaft, das von Gott vorherbestimmte Schicksal anzunehmen. In der erzählenden arabischen Literatur aller Epochen sind diese individuellen Konflikte zwischen Brüdern dann nicht selten durch weitreichende soziale, kulturelle oder religiöse Antagonismen historischer oder mythisch-legendärer Art unterlegt, beziehungsweise werden von diesen überlagert. Der persönliche Konflikt der Brüder bildet dabei den literarischen Rahmen, um scheinbar sekundäre, letztlich aber grundsätzliche Antagonismen zu behandeln. Doch der Mythos von den feindlichen Brüdern ist in der arabisch-islamischen Literatur ebenso ein Ausdruck für antagonistische Geisteshaltungen und Lebenseinstellungen. Einerseits symbolisieren diese Abel-Figuren das Bewusstsein für Tradition, Respekt von Normen und Stabilität und Gottesfurcht. Sie rücken aber andererseits auch eine gewisse Stagnation und Lebensunfähigkeit in den Blickpunkt. Ihre Gegenspieler, die Kain- und Abel-Figuren, repräsentieren zwar Verbrechen und Respektlosigkeit, aber gleichzeitig auch den Protest gegen etablierte Vorschriften und den Widerstand gegen Autorität, was in einem gewissen Sinne die menschliche Entwicklung vorantreibt und kognitiven Fortschritt bedeuten kann. Drittens, in der arabischen Literatur aus vorislamischer und islamischer Zeit spielt der Aspekt der Reue nach dem Brudermord eine zentrale Rolle. Begleitet von der subtilen, aber eindeutigen moralischen Botschaft der Abel- und Kain-Geschichte im Koran scheint sich dieses Motiv im Islam zu einem wirksamen Medium der individuellen ethisch-moralischen Unterweisung entwickelt zu haben, das sich einem breiten Publikum erschließt. Doch nicht zuletzt erweist sich die literarische Verarbeitung des Mythos von den rivalisierenden Brüdern als geeignet, um in restriktiven Gesellschaften auch soziale und gesellschaftliche Ungerechtigkeit anzuprangern. Es ist dabei auffallend, dass gerade in diesem Zusammenhang das mythische Gleichnis von Kain und Abel als ein prominentes Motiv der Weltliteratur zu neuem Leben erwacht und sein künstlerisches Potenzial in einigen arabischen Texten auf faszinierende Weise entfaltet wird. Der Mythos ist aus literarischer Sicht hier also im besten Wortsinn Arbeit am Mythos. Diese Arbeit bedeutet die Wiederentdeckung und Akzeptanz einer religiös fundierten und literarisch umgesetzten Interpretation urmenschlicher Verhaltensweisen. Diese Arbeit am Mythos bedeutet aber auch eine inhaltliche Weiterentwicklung und Modifikation der tradierten Metaphern. Ein Entwicklungsgang, der im arabisch-islamischen Kontext häufig mit erzählerischer Kreativität, Einfallsreichtum und mitunter sogar in humorvoller Weise erfolgt. Einem alten Mythos wird somit, besonders wenn dieser zu den Dingen des realen Lebens in Bezug gesetzt wird, neue Ausdruckskraft und Größe verliehen. Die muslimischen Autoren rufen auf diese Weise die Vitalität und Vielfalt des kulturellen und religiösen Erbes der Welt nicht nur in das Bewusstsein ihrer arabischen Leserschaft bzw. der gesellschaftlichen Öffentlichkeit islamisch geprägter Länder, sondern Sie helfen auch, die alten Mythen im kollektiven Gedächtnis der Menschheit wach und ihre Weisheiten präsent zu halten. Ich meine, damit leisten diese arabischen Autoren einen gewichtigen Beitrag zu einem besseren Verständnis zwischen den Kulturen und Religionen in unserer sich immer rascher verändernden Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Professor Dr. Sebastian Günther mit seinem Vortrag zu Kain und Abel, die feindlichen Brüder als Archetypus und literarisches Motiv in der arabisch-islamischen Kultur. In der kommenden Woche folgt die letzte Veranstaltung der aktuellen Ringvorlesung. Unter dem Titel »Der Mythos von der geflügelten Sonnenscheibe« erleben Sie dann ein altägyptisches Drama in drei Akten.